Fieberpitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus am Sprich wie Shakespeare-Tag und an dem ist natürlich sein oder nicht sein bei uns hier die Frage und die passt wohl zu keinem anderen Bundesliga-Club besser als zu Bayer Leverkusen. Und zur Gegenwart und vor allem zur Zukunft der Werkself ist Bayer auch in der neuen Saison noch ein Titelkandidat in der Bundesliga oder droht ohne Jonathan Tah und möglicherweise auch ohne Xabi Alonso und Florian Wirtz eher der Ausverkauf und der Zerfall. Diese und weitere Fragen rund um den Nochmeister diskutieren wir heute im Fieberpitch-Podcast. Mit einem lebenslangen Bayer Leverkusen-Fan, glaube ich, dem Moderator, Reporter, Kommentator Cedric Pick. Hallo Cedric.
Einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann man es hört.
Schön, dass du da bist. Ja, du bist lebenslanger Leverkusen-Fan, da liege ich richtig, ne?
Ja, also das ist gewachsen aus einer Sympathie zum Verein heraus. Ich wohne ja in Remscheid und Leverkusen war und ist der nächstgelegene Bundesligist. Da fährt man 20 Minuten die A1 runter und dann ist man da. Und als ich mit dem Fußball in Verbindung kam, schon ein paar Jahre her, erstmals da, war das noch die Zeit, da hat man Dienstag oder Mittwochabends gucken können, ja, was mache ich denn heute? Ach, guck mal hier, Leverkusen spielt gegen Atletico Madrid. Da fahre ich dann mal kurz runter, die A1, und hol da mal an der Tageskasse ein, zwei Karten und guck mir mal ein Champions-League-Spiel an. Das war damals kein Problem. Mittlerweile haben sich die Zeiten geändert. Mhm. Seit Alonso da ist, von unter 30 auf über 70.000 Mitglieder, ist natürlich Wahnsinn, aber ich kenne eben auch noch die entspannten Stadionzeiten.
Aber du hast auch die arbeitsreichen Stadionzeiten natürlich erlebt. Du hast 2018 das Leverkusen-Radio bzw. das Werkself-Radio initiiert. Hast dich jetzt nach 7 Jahren da zurückgezogen. Mit wie viel Wehmut?
Ja, schwingt natürlich immer mit, weil es ja so ein bisschen auch mein Baby ist, wie du genau richtig gesagt hast. Ich habe es mit initiiert, gegründet praktisch. Also ich habe ein Konzept geschrieben, redaktionell, inhaltlich. Wo soll der Verein damit hin? Warum ist es gut, ein Vereinsradio zu haben? Damals, zu der Zeit, Anfang 2018, hatten das gerade mal in der ersten Liga eine Handvoll Vereine und Leverkusen eben nicht. Und ich habe gesagt, das wäre für euch sicherlich auch sehr, sehr sinnvoll und habe denen dann in 2 Stunden erklärt, warum. Und dann haben die gesagt, ja, kann ich mir vorstellen oder können wir uns vorstellen, dann leg doch mal los. Und so war das dann März 2018 bis März 2025, genau 7 Jahre. Da hängt natürlich ganz viel Wehmut dran, weil eben ja von der Picke an bis eben jetzt das Ganze ja befeuert wurde, auch natürlich durch meine Energie, aber eben auch durch die des Kollegen Nico Hartmann. Der führt das auch weiter. Absolute Hörempfehlung, absoluter Radioprofi, super Kommentator. Das kann man sich wirklich sehr schön anhören nach wie vor. Ich bin nicht mehr dabei, aber das tut dem Erfolg des Formats keinen Abbruch. Am Anfang hatten wir, glaube ich, 2, 3 Hörer und mittlerweile sind es ja in der Spitze 60.000, 70.000 pro Spiel. Also das hat sich enorm entwickelt und deswegen ist das nicht immer ganz easy, aber
und natürlich ja, auch dank des rauschhaften Doubles in der letzten Saison. Aber jetzt kann man dir ja nicht nachsagen, Erfolgsfan zu sein, wenn man Bayer Leverkusen-Fan ist. Du hast ja auch ziemlich viele, ja, doch nicht so schöne Zeiten wahrscheinlich als Fan durchgemacht. Vizekusen jetzt nur mal als Stichwort reingeworfen. Wie groß ist denn jetzt dein Frust in dieser Saison, dass es eben nicht so rauschhaft läuft wie in der letzten Saison? Empfindest du da überhaupt Frust?
Frust nicht, man war hier und da etwas enttäuscht, das ist ganz klar so. Also die größte Enttäuschung sicherlich das Halbfinale aus im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld oder auf der Alm bei der Arminia beim Drittligisten, muss man ja ganz klar nochmal herausstellen. Also man hat da nicht irgendwie verloren gegen eine Mannschaft, die ja per se auf Augenhöhe mitspielen kann, sondern die an diesem Tag nicht nur auf Augenhöhe mitspielen konnte, sondern auch einfach besser war, ne? Und das als Drittligist. Und man selber ist amtierender Doublesieger und in der Liga auf Rang 2 und hat alle Trümpfe in der Hand und kann dieses wunderbare Pokalfinale nochmal wahr werden lassen. Und alle Leverkusen-Fans und Sympathisanten erinnern sich vor einem Jahr, das war ein Riesenfest in der Stadt, gefühlt ganz Berlin in Schwarz und Rot, Lautern war natürlich auch zugegen, ganz klar, aber es war schon auch irgendwie so ein ganz, ganz tolles Gefühl, das man da für sich hatte und dann eben das Pokalfinale auch noch zu gewinnen im Anschluss, dann bei bestem Wetter, ist ja meistens so, Pokalfinale, Ende Mai ist ja mal tolles Wetter, 25, 30 Grad, ganz Berlin auf das Finale ausgerichtet, hast du das Gefühl, das ist ja immer schon auch irre und diesen Tag zu verpassen, weil man nicht bereit war an diesem, was war es, Dienstag oder Mittwochabend, da auf der Alm mal an die Grenze zu gehen und mal auch körperlich dagegen zu halten und die Grundtugend des Fußballs abzurufen und sich zu wehren und zu zeigen, dass man die bessere Qualität hat, dass man diese Bereitschaft nicht hatte, das ist dann schon etwas, was eine große Enttäuschung nach sich zieht, ganz klar. Aber auch das gilt es wegzustecken, daraus zu lernen. In der Champions League hat man das Aus im Achtelfinale durch einen schlechten Auftritt im Hinspiel besiegelt. Da war es vor allem ja so eine gute halbe Stunde, wo alles zusammenkam, Platzverweis, Elfmeter gegen Bayern 04 und so weiter und so fort, diese ganzen Dinge, die eben nicht passieren dürfen und passieren dann aber und dann verlierst du nicht 0-1 oder 1-2, sondern 0-3 und dann war die Messe mehr oder weniger schon gelesen, deswegen auch so ein bisschen wildes Rückspiel, was dann aber eben auch nicht mehr den Umschwung brachte, okay, das muss man auch akzeptieren, da war Bayern in den zwei Spielen einfach besser. Und in der Liga hat man einfach viel liegen lassen. Und das ist so ein bisschen ärgerlich tatsächlich, weil die Bayern ja jetzt auch nicht überperformt haben in der Bundesliga. Die haben ja auch die ein oder andere Schwächephase mit drin gehabt. Eine Niederlage gegen Mainz oder gegen Bochum oder hier mal ein Unentschieden, da mal ein Remis gegen Leverkusen, auch nichts gewonnen in der Liga. Ein 1-1 im Hinspiel, 0-0 im Rückspiel. Also die waren ja nicht per se irgendwie ganz klar voraus. Vor allem nicht im direkten Vergleich, da war es auch ziemlich ausgeglichen, aber in der Liga sind es dann jetzt schon einige Punkte, weil man eben viel hat liegen lassen. Ging los mit dem 2-2 Anfang der Spielserie gegen Kiel nach 2-0 Führung. Dann hat man unentschieden in Bremen gegen Bochum, Leipzig, auch das zweiter Spieltag, man führt 2-0. Kurz vor der Pause kriegt man das 1-2 durch den kleinsten Leipziger Kampel und verliert dann 2-3 und so weiter und so fort. Es gab einfach viele Dinge, die da überhaupt nicht passten und das mündete jetzt unter anderem eben auch in einem 1-1 bei Pauli. Das war so ein bisschen die letzte Möglichkeit, noch so ein bisschen dran zu bleiben, ein bisschen Spannung noch aufrechtzuerhalten. Mhm. Seitdem ist das Ding durch und das ist natürlich dann auch enttäuschend, wenn du weißt, ja, es lag jetzt nicht nur an der Stärke des FC Bayern, sondern eben vor allem an der eigenen, ja, man kann sagen Schwäche oder eben am eigenen Unvermögen, die Spiele, die du hättest gewinnen müssen, dass du die eben nicht hast.
Woher kommt dieses Unvermögen? Da sprechen wir natürlich auch gleich nochmal drauf oder gucken wir drauf und sprechen drüber. Und vor allem, wie ist die Prognose für die nächste Saison? Wenn wir schon bei Shakespeare sind, gibt's noch ein Shakespeare-Zitat. Führt ein tiefer Fall tatsächlich oft wieder zu höherem Glück? Das schauen wir uns jetzt mal im Thema des Tages ein wenig genauer an.
Das Thema des Tages.
Robert Andrich hatte im letzten Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr, im Überschwang der Gefühle vollmundig diese Bayer-Leverkusen-Zeit ausgerufen. Ist die denn jetzt mit diesen ganzen Nackenschlägen und vor allem mit diesen, was du eben aufgezählt hast, mit diesen Fehlern, jetzt schon wieder vorbei? Vielleicht auch vor dem Hintergrund, weil sich ja transfermäßig möglicherweise ein bisschen was tut.
Na, das ist ein Ding, das kann man ja jetzt so gar nicht beantworten, weil der Transfersommer einfach darüber entscheidet, wie es überhaupt weitergeht. Das ist eben das, was ganz wichtig ist. Damit steht und fällt alles. Wie wirst du mögliche Abgänge kompensieren? Das Gute ist, dass Leverkusen zwei extrem fähige Leute in der Spitze hat mit Fernando Caro, der immer ein hohes Anspruchsdenken hat, immer sehr klar in seiner Linie ist, sehr straight vorangeht, den Club super führt, seitdem er da ist, mittlerweile auch schon im siebten Jahr, seit 2018. Das ist ein Faustpfand von Bayern 04 und das andere ist eben Simon Rolfes, der eben die sportliche Expertise mitbringt, der ein gutes Gespür dafür hat, welche Spieler funktionieren könnten. Also ging beim Trainer los, das war ja auch so eine Simon Rolfes Idee, Xabi Alonso überhaupt zu holen und dann im Zuge dessen auch viele tolle Spieler geholt, die eben auch sofort funktioniert haben. Daraus hat sich ja dann eben diese Double-Saison gebildet. Und diese beiden Leute hast du ja nach wie vor an Bord. Also Caro und Rolfes in der Spitze, das ist immer schon auch ein Prädikat für Qualität. So. Und ich glaube, das sichert Leverkusen auch weiterhin, ja, Stand unter den besten Teams Deutschlands. Europa muss man mal gucken. Aber wie weit es dann wirklich nach vorne geht, ja, da muss man einfach schauen. Im Fußball ist ja auch ganz viel immer nah beieinander. Das geht ja los mit, kriegst du die Spieler, die du brauchst? Da werben ja auch zum Teil andere Vereine drum. Und dann brauchst du Argumente. Als Alonso geholt wurde, war der Trainer das Kernargument. Also viele Spieler haben sie auch selber zugegeben, wie zum Beispiel ein Granit Xhaka oder eben auch andere renommierte Jungs. Die sind ja gekommen, weil sie gesagt haben, ich kann da unter Xabi Alonso spielen. Sollte der jetzt gehen? Ja. Ist ja noch nicht in Stein gemeißelt. Wenn du mich fragst, ich sage ja, der ist im Sommer weg. Dann muss ein neuer Trainer geholt werden. Wie spricht der die Spieler an? Gibt es da auch welche, die sagen, ja, unter dem würde ich gerne mal spielen, deswegen komme ich jetzt nach Leverkusen. Gibt es dann einen ähnlichen Sogeffekt? Also den gleichen kann ich mir kaum vorstellen, dass es den gibt, weil Xabi Alonso hat sein Denkmal in Leverkusen sicher. So einen Trainer wirst du wahrscheinlich in den nächsten 100 Jahren nicht wieder bekommen. Also da in seine Fußstapfen zu treten, wird schwer bis unmöglich. Aber trotzdem brauchst du einen guten Trainer mit einem guten Standing, der eben auch so ein bisschen ein Menschenfänger ist und vielleicht den einen oder anderen nochmal zieht. So. Dann brauchst du eben Schnelligkeit auf dem Transfermarkt. Du musst gucken, dass die Jungs, die du holst, dann auch sofort einschlagen. Homogene Truppe. Also das war ja wie aus dem Bilderbuch diese Saison 2024 und die nochmal copy-paste-mäßig dann auch vielleicht 25, 26 hinzubekommen, das wird unfassbar schwer, aber sicherlich nicht komplett unmöglich. Und wie gesagt, Caro und Rolfes traue ich dann gutes Händchen zu. Also wenn du mich jetzt so fragst, ist die Zeit vorbei? Nein, ist sie nicht. Leverkusen wird auch weiter ein gewichtiges Wort im deutschen Fußball auch rund um die Meisterschaft spielen können. Man ist sicherlich auch im nächsten Jahr konkurrenzfähig und wenn alles passt, kann man sicherlich auch nochmal die Meisterschaft holen in den nächsten 1, 2, 3 Jahren. Glaube ich auch. Pokal ist man immer Mitfavorit. In der Champions League hängt es natürlich auch viel davon ab, hast du so ein bisschen Losglück, ja oder nein. Es war ja auch ganz kurios, neuer Modus der Champions League. Du bist als einzige deutsche Mannschaft unter den ersten 6, also als einzige deutsche Mannschaft qualifizierst du dich direkt als Bayern Leverkusen fürs Achtelfinale und kriegst dann halt Bayern München zugelost, wie auch immer. Anderen Vereinen ging es ähnlich, die dann auch sagten, naja gut, also jetzt sind wir direkt durch und bekommen einen bockstarken Gegner. Aber gut, das ist eben der Modus. Ich finde den trotzdem gut. Ich bin trotzdem ein Befürworter dieses Champions League Moduses. Aber nichtsdestotrotz, da sind viele Unwägbarkeiten dabei. Du kannst im Achtelfinale raus, du kannst aber auch mal bis ins Halbfinale, Finale kommen. Also das muss man sehen. Aber am Ende des Tages steht und fällt alles so ein Stück weit mit dem
Transfer. Es soll ja eventuell auch wieder reformiert werden, dass zumindest dann keine nationalen Duelle im Achtelfinale schon passieren können, dann erst wieder ab Viertelfinale, wie wir das bisher auch von der Champions League gewohnt waren. Aber da ist man wohl gerade noch in Abstimmung.
Und hier kommt kurz Werbung.
Also ganz ehrlich, ich dachte immer, Grapefruit ist nur was für Leute, die auch Selleriesaft freiwillig trinken. Aber dann kam Giraffe Grapefruit. Oder Giraffe? Giraffe? Wie spricht man das eigentlich aus? Egal, Hauptsache, es macht wach. Einfach mit Wasser mixen, schmeckt wie Sommerurlaub für die Zunge. Und günstig ist es auch noch, dieses Giraffe Grapefruit. 50 Portionen für 39,99 macht nicht mal einen Euro pro Glas. Mehr bestellen? Kein Problem. Mehr Rabatt? Logisch. Und ich sag mal so, wer das nicht probiert, verpasst etwas. Und wie man an den Rabatt kommt, erkläre ich in den Shownotes und natürlich direkt hier bei Feverpitch.
Ende der Werbung.
Aber du sagst, steht und fällt mit diversen Punkten, eben mit dem Trainer. Du sagst, er ist im Sommer weg, Xabi Alonso. Wenn Real Madrid ruft, gibt es keine Möglichkeit, ihn doch noch zu halten, beziehungsweise ihn vom Bleiben irgendwie zu überzeugen, weil das seine Herzensangelegenheit ist? Oder was macht dich so sicher, dass er weggeht?
Ja, was heißt sicher? Also, sagt er, wenn du mich jetzt fragst, ich müsste mich festlegen, würde ich sagen, er geht. Es ist ja so, dass er mit Real Madrid schon lange, lange, lange in Verbindung gebracht wird. Viele waren auch relativ überrascht. Wir erinnern uns vor gut einem Jahr etwas mehr, als er dann bekannt gab auf einer nicht unwichtigen Pressekonferenz vor einem nicht unwichtigen Spiel. Das war so ein bisschen ausschlaggebend dafür, dass man auch so einen tollen Schlusssport hat hinlegen können und Pokal und Meisterschaft geholt hat. Da hat er nämlich ganz klar sich hingesetzt und positioniert und gesagt, ich bleibe in Leverkusen. Und viele haben gedacht, ach Mensch, das gibt's doch gar nicht. Ich habe darauf gewettet, der geht jetzt. Was will er da jetzt noch erreichen? Der bringt die Saison so oder so toll zu Ende und da geht er bestimmt nach Liverpool, war da ja auch mal kurz im Gespräch, nach Madrid und. Da gab es einige Namen, die da genannt wurden. So ist aber nicht passiert, er ist in Leverkusen geblieben. Hat jetzt nochmal eine Saison drangehängt, auch weil er gesagt hat, ich bin jemand, der muss noch lernen, der kann noch viel lernen. Er hat auch viel gelernt. Er hat in dieser Saison ja auch etwas gemacht, was Xabi Alonso untypisch ist. Er hat sich hier und da mal vercoacht. Passiert den besten Trainern, ist ihm auch passiert. Auch das wird ihm nochmal ein paar Impulse geben, da wird er auch draus lernen. Aber ich glaube, diese Lernzeit in Leverkusen ist so ein Stück weit vorbei. Und wenn Real Madrid, und das ist ja der entscheidende Punkt, ernst macht und sagt, wir wollen dich jetzt hier aber haben, weil die Ancelotti-Ära geht nun mal bei uns jetzt zu Ende. Und danach sieht's ja aus. Es wird wahrscheinlich ja die erste titellose Saison von Real Madrid seit langem. Und wenn dem so ist, kann ich mir gut vorstellen, dass Ancelotti sagt, nur gut, dann ist jetzt hier meine Zeit auch zu Ende. Ja. Oder der Club legt ihm nahe, dass man jetzt das Arbeitsverhältnis beilegt. Und dann ist Alonso der Kandidat Nummer 1. Und wenn die dann an ihm ziehen, und man weiß, ne, Familie, die Frau, Spanierin und so weiter und so fort, die Verbindung zur Heimat, er hatte da eine tolle Zeit und so weiter. Da gibt es schon viele Punkte, die dafür sprechen, dass er den Schritt dann eben auch macht, weil Real Madrid ruft jetzt auch das nicht alle paar Monate.
Richtig, ja. Also 12 Millionen Ausstiegsklausel.
Genau, und deswegen sage ich, ja genau, es wird so kommen, Ancelotti wird aufhören, titellose Saison, man wird an Alonso sich da festbeißen und am Ende des Tages wird er gehen. Und es gab ja auch schon den Austausch zwischen seinem Berater und Real Madrid, das ist ja kein Geheimnis, die saßen da schon mehrere Stunden zusammen. Da kann man dann schon von ausgehen, dass das schon
gesagt, sehr letztes Jahr ist. Seine klare Positionierung war so mit ein Grund für den starken Endspurt und eben auch dieses Double dann am Ende. Jetzt schreibt der Kicker, gefährlicher Stillstand, weil eben auch unter anderem in der Frage Alonso jetzt keiner so richtig sagt, was passiert. Würdest du auch sagen, diese doch sehr durchwachsenen Leistungen von Bayer, hängen die auch damit zusammen, dass die Position des Coaches derzeit eben nicht geklärt ist über die Saison hinaus?
Ja, würde ich ganz klar sagen, weil genauso gut wie es lief, nachdem Alonso im letzten Jahr sagte, ich bleibe, läuft es jetzt eben schleppend, nachdem er genau das eben nicht tut. Also da ist ein Zusammenhang nicht von der Hand zu weisen. Es ist ja auch für die Spieler so, dass sie so ein Stück weit das Gefühl haben, naja gut, also ich bin zum Teil eben auch wegen Alonso hier, bleibt er jetzt, geht er jetzt, was ist, keine klare Positionierung. Das ist natürlich nicht das Argument dafür, dass du irgendwie nicht an deine Grenze gehst. Das kann es nicht sein, das sind alles Profifußballer, man hätte auch gegen Bielefeld ohne Trainer gewinnen dürfen können müssen, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, also das ist jetzt nicht das Totschlagargument für alles, aber es spielt schon mit rein. Da sind vielleicht nur 1-2 Prozentpunkte im Unterbewusstsein eines Führungsspielers, die dann aber dafür ausschlaggebend sind, dass du diese knappen Spiele eben nicht mehr gewinnst, so wie in der letzten Saison. Das waren ja zum Teil auch viele knappe Spiele, die man da hat ziehen können und viele Punkte hat man so geholt. Und die bleiben jetzt liegen. Extrem viele Unentschieden. Alonso sagte ja mal zwischenzeitlich sinngemäß diese scheiß Unentschieden. Also es ging ihm auch auf die Nerven, dass da immer nur ein statt drei Punkte bei rumkam. Und das führt dann in der Endkonsequenz dazu, dass du jetzt nicht mehr die Meisterschaft holen kannst. Es waren ja nicht die exorbitant vier Niederlagen. Dafür gab es, glaube ich, nur zwei Stück. Genau, richtig. So wie die Bayern eben. Ja, genau. Aber es waren eben diese vielen Unentschieden. Und diese knappen Dinge hat man im letzten Jahr gewonnen, weil da nochmal eine andere Entschlossenheit war auf dem Platz und auch neben dem Platz. Und diese Standings, diese klaren Aussagen, ich bleibe und der Führungsspieler bleibt mit Florian Wirtz. Und der ein oder andere bekennt sich auch vielleicht nochmal ein Stück weit mehr zu Bayern 04. Das alles führt in Summe zu einer Energie, die dann eben, mitverantwortlich für die Siege sind, die es eben jetzt nicht gibt und deswegen sehe ich da einen klaren Zusammenhang.
Jetzt macht der Chef von Bayer Leverkusen, Fernando Caro, ein bisschen Druck, sagt, wir können nicht bis Saisonende warten, da muss vorher was passieren, ist ja klar, für die Zukunftsplanung muss natürlich ein neuer Coach her, um dann eben auch mit dem abzustimmen, wen braucht er denn vielleicht als Spieler? Du hast vorhin gesagt, man sollte schon versuchen, wieder so, oder du hoffst, dass Rolfes wieder jemanden findet vom Standing oder zumindest so von der Ausstrahlung her von Xabi Alonso. Wer wäre denn das aus deiner Sicht? Es werden ja ein paar Namen gerade genannt. Glasner, Fabregas, was dann wahrscheinlich ähnlich wie Alonso wäre, wieder ein Novize, Raul.
Tja. Sehr schwierig, weil Rolfes, Caro, die sind immer mal für Überraschungen gut. Also der offensichtlichste wird es dann wahrscheinlich gar nicht, sondern irgendjemand, den man nicht so richtig auf der Pfanne hat, könnte ich mir vorstellen. Kann natürlich auch ganz anders kommen. Fakt ist, von den gerade genannten finde ich Fabregas schon auch irgendwie ganz attraktiv fürs Bayerkreuz. Ich glaube, diese Komponente, einen intelligenten Fußballer mit einer glorreichen Vita aus Südeuropa zu holen. Ich glaube, das ist etwas, was Bayern 04 Leverkusen nach wie vor gut steht. Wobei die anderen von dir gerade genannten auch einen super Job gemacht haben in der Vergangenheit. Glasner finde ich total unterschätzt. Also der hat überall extreme Erfolge eingefahren, wo er war, mit Wolfsburg, mit Frankfurt im Ausland. Also aber weiß ich nicht, ob das so gut mit Bayern 04 matcht. Ich glaube, so ein bisschen so diese temperamentvolle südeuropäische, mit Titeln bespickte Vita. Also ich glaube, das ist etwas, was zu Leverkusen ganz gut passt. Da hat man mit Alonso natürlich hervorragende Erfahrungen gemacht. Deswegen, also da könnte ich mir das schon vorstellen, dass das funktioniert. Waren in der Vergangenheit ja auch ein, zwei andere Namen mal auf dem Markt. Sebastian Hoeneß, der hat aber jetzt unterschrieben und ist auch so leicht da nicht loszueisen in Stuttgart jetzt nach der Unterschrift, die er da geleistet hat. Sandro Wagner, auch immer ein Kandidat, wobei der natürlich noch weitermachen wird bis zur WM 2026. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Das ist einfach der falsche Zeitpunkt. In einem Jahr könnte ich mir vorstellen, sieht das ein bisschen anders aus nach der WM, aber jetzt, das käme noch ein Jahr zu früh, deswegen auch eher keine Option. Ja, deswegen, warum nicht Fabregas?
Vielleicht einer, der dann wieder den Verein so anzündet, wie es Alonso geschafft hat, aber auch einer, der jetzt zum Beispiel neue Stars anlockt oder auch Abwanderungswillige vielleicht hält. Florian Wirtz zum Beispiel, der zögert ja immer noch mit dieser Vertragsunterschrift, die ja eigentlich im Januar schon fast fix war. Klang's.
Ja. Auch ich glaube, da werden auch extrem viele Gespräche geführt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es nicht unattraktiv fände, weiter unter Alonso zu spielen. will sagen, wenn der jetzt nach Madrid geht, warum nicht auch Wirtz nach Madrid? Was bei Wirtz aber noch so ein bisschen mit reinspielt, ist eben der Faktor WM 2026. Und es gibt, glaube ich, auch einige Gründe zu sagen, naja, komm Junge, bleib doch noch unterm Bayerkreuz bis zur WM, denn in der Bundesliga wirst du gesehen, du wirst vor allem bei Bayern 04 gesehen, weil du da eben auch die unangefochtene Nummer 1 auf der Position bist. Wenn er zu Real Madrid geht, kann sofort funktionieren, absolut. Er hat alle Qualitäten der Welt, warum nicht? Aber ein kleines Risiko, dass das dann doch nicht direkt so fluppt wie gewünscht, das ist dann schon auch da. Das ist eben Leverkusen eben nicht da. Und er will natürlich bei der WM spielen. Er will natürlich da unangefochten in der Startelf stehen, möglichst bei jedem Match. Also das ist ja auch völlig klar. Und da zu sagen, okay, in Leverkusen habe ich mein Standing, ich habe das Vertrauen des Vereins, ich habe meine Familie hier, ich fühle mich wohl. Das sind alles Punkte, die sind nicht von der Hand zu weisen. Er ist ja generell auch noch ein junger Kicker. Er könnte ja auch noch in einem Jahr wechseln, wohin er will. Er könnte zum Beispiel auch mit Alonso im Vier-Augen-Gespräch nachholen, komm, ich bleib vereinbart, ich bleibe jetzt hier noch ein Jahr in Leverkusen und dann nächsten Sommer holst du mich bitte rüber. Deswegen Wirtz sehe ich 50-50. Ich habe mich bei Alonso festgelegt, dass er geht. Bei Wirtz sehe ich es tatsächlich 50-50. Viele andere Personalien sind aber gerade mal spannend. Die können wir auch gerne mal durchgehen, wenn du möchtest. Also da ist einiges in Bewegung. Geht ja schon im Tor los. Da haben wir Lukas Radetzky, macht einen Riesenjob. Mit der Erfahrung mit dabei wird er immer besser, habe ich das Gefühl. Ist aber auch schon 35 Jahre alt. Und man wollte jetzt mit Matejkova eine adäquate Ersatznummer 1 da installieren. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Hier und da immer mal wieder der ein oder andere Bock mit dabei. Wir erinnern uns ans Champions League Achtelfinale in München, wo er den Ball tropfen lässt. Das war dann die Führung, glaube ich, oder das 2-0 für die Münchner. Und von solchen Szenen gab es die ein oder andere. Also da ist man nicht so ganz sicher, dass der wirklich den Rückhalt der Mannschaft gibt, wie es das jetzt bräuchte, und deswegen sucht man da nach einem Ersatz und eben auch, man sucht nach einem neuen Torwart, weil eben Lukas Radetzky schon 35 ist. Also das ist so eine Thematik, Torwartposition, da ist auch viel Bewegung drin. Man ist ja mit Espanyol Barcelona, glaube ich, da im Gespräch. Juan Garcia, 23 Jahre, gilt als größtes Torwarttalent Spaniens aktuell, ein Kandidat auf jeden Fall. Ja, also das wäre vielleicht einer, den man sich dann angeln könnte. Der hat natürlich auch noch entsprechend Zukunft mit 23. Max Weiß von Karlsruhe ist auch jemand, der da irgendwie mit auf der Agenda ist. Aber ich glaube, gerade der Spanier ist ein interessanter Kandidat. Dann Abwehr, Frimpong, immer der Leistungsträger gewesen in den letzten Monaten, auch gerade in der Meistersaison, ein wichtiges Puzzlestück der Mannschaft, hat Vertrag bis 28, aber da hört man ja auch immer mal das ein oder andere, dass große Vereine an ihm dran sind. Und ich glaube, wenn es dann hart auf hart kommt, ist er jetzt keiner, der sagt, nö, ich bleib jetzt auf jeden Fall bei Leverkusen. Also ich glaube, der könnte sich einen Wechsel ins Ausland auch gut vorstellen. 40 Millionen Ablöse steht da im Raum. FC Liverpool, die sind wohl nicht uninteressiert, die könnten das auch zahlen. Also wenn der dann auf die Insel geht, ist das sicherlich auch nichts, was großartig überraschen würde. Die suchen auch Liverpool einen Ersatz für Trent Alexander-Arnold. Also das würde dann eben auch ganz gut passen. Hätte man mit Frimpong einen niederländischen Nationalspieler, der die Qualität hat. Also deswegen glaube ich, dass da gezogen wird. Man ist ja auch schon seitens Bayer so ein bisschen auf der Suche nach einem Ersatz. Nicolo Savona habe ich mir mal notiert. 22 Jahre jung. Eigengewächs von Juventus Turin. Der ist da jemand, der gehandelt wird. Grimaldo ist jemand, der ganz offen damit liebäugelt, den Verein wechseln zu wollen, wenn das richtige Angebot kommt. Er hat auch noch Vertrag bis 27, aber auch da ein Spieler mit viel Qualität, der könnte in Spanien spielen, da will er unbedingt hin, hat er mal gesagt, in die Heimat zurück, der könnte aber auch auf die Insel gehen, also da könnte es auch sein, dass seine Zeit in Leverkusen endet. Dann hast du noch Leihspieler, zum Beispiel Hermoso von Rom, du hast Mukiele, der ist von PSG ausgeliehen, der wird wahrscheinlich auch im Sommer zurückgehen. Dann hast du mit Hinkapier jemand, der gerade erst verlängert hat, aber auch natürlich konstant gut ist, also auch um den werden große Clubs werben. Gehen wir mal ins Mittelfeld. Garcia ist nicht die bislang gewünschte Verstärkung. Könnte ich mir auch vorstellen, wenn da ein Angebot kommt, dass man ihn auch ziehen lässt, weil man hat sich von ihm anderes erhofft. Andrich hat zuletzt kaum gespielt. Buendia ist von Villa auch nur geliehen bis Saisonende. Könnte mir vorstellen, dass er auch wieder zurückgeht. Die Kaufoption ist zwar da, aber ich glaube nicht, dass die gezogen wird. Hoffmann, da gibt es ja schon ganz, ganz klares Signal. Wenn du einen Verein hast, der dich will, dann geh ruhig. Also der hat ja zuletzt auch überhaupt gar nicht gespielt. Und Chaka, der ist gesetzt, denke ich mal. Bis 2028 läuft der Vertrag, ist 32. Der wird wahrscheinlich
hat ein bisschen in Leverkusen spielen. Hat aber auch Gedanken offensichtlich Richtung Fenerbahce oder eben vielleicht sogar Saudi-Arabien, wurde zumindest kolportiert.
Genau, das ist im Raum, aber da muss schon vieles, vieles passen, weil er ist natürlich auch jemand, der Familienmensch ist, der sich wohlfühlt im Rheinland. Die Frau kommt hierher, also ja, ob er das jetzt nochmal machen will, vielleicht als letztes großes Abenteuer, das kann dann schon sein, aber da muss schon sehr, sehr viel passen. Er ist jetzt nicht so jemand, der sagt, ich will hier unbedingt weg. Das ist bei Grimaldo zum Beispiel da schon eine ganz andere Nummer, der das ja auch öffentlich äußert. Und wenn wir in Angriff gehen, ja, Boniface ist permanent jemand, der mit Wechseln da in Verbindung gebracht wird. Da gab es ja auch das große Thema, sollte nach Saudi-Arabien, ist dann doch geblieben, weil da irgendwie was nicht gepasst hat vertraglich. Aber der ist jemand, der würde, glaube ich, schon direkt auch gehen, wenn da entsprechend was kommt. Mindestens 50 Millionen Euro Ablöse soll er dem Verein bringen. Könnten wir vorstellen, dass es da einen Top-Club gibt, der legt das Geld auf den Tisch. Schick. Ich glaube, da hat es nicht so ganz gematcht mit Alonso. Der war hier und da so ein bisschen in Anführungsstrichen eingeschnappt, dass er nicht öfter gespielt hat und auch gerade in den wichtigen Spielen, Champions League Achtelfinale beispielsweise, nicht berücksichtigt wurde, gerade im Hinspiel nicht. Und das sind so Sachen, ich glaube, da hängt es auch so ein bisschen damit zusammen, was sagt man ihm zu bei Bayern 04, wenn der Trainer geht, zum Beispiel unter neuen Trainer, ist er dann wieder Stammstürmer, wie auch immer, da muss man ein bisschen gucken. Und dann gibt es noch Teller und Adli, die bleiben sicherlich, haben Verträge bis 2028, gute Jungs. Und dann haben wir noch Terrier, der ja auch als Mittelstürmer so ein Stück weit geholt wurde. Und der hat nach dem Riss der rechten Achillessehne jetzt erstmal ganz andere Probleme. Also wir sind den Kader mal einmal durchgegangen und wir sehen viele Fragezeichen hinter vielen Spielern, auch hinter vielen Stammspielern. Sind ja nicht nur die Geliehenen, die zurückgehen, sondern eben auch mit Boniface, mit Grimaldo, mit Frimpong und so weiter und so fort, mit Würz vielleicht. Sind so viele namhafte Spieler da gerade aktuell so ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen, ob die bleiben oder nicht. Also es könnte den mittelmäßigen, es könnte aber auch den extrem großen Umbruch geben. Also viel Arbeit für die Verantwortlichen
und von Bayern 4 in der Pause. Und ein extrem großer Umbruch, der könnte dann ja die von dir eigentlich vorhin relativ positiv formulierte Zukunftsaussicht von Bayer Leverkusen dann doch schon wieder in Frage stellen, weil da waren ja doch einige dabei, die ja eigentlich eine Achse sind. Und
total richtig. Aber nach dem großen Umbruch 2023 gab es in Folge ja die Meisterschaft. Also das ist immer Chance und Krise gleichermaßen oder wie sagt man, Chance und Risiko. So, ne? Chance und Risiko gleichermaßen, so ein großer Umbruch. Die Möglichkeit, dass es schief geht, die ist immer da oder dass die Spieler eine gewisse Zeit brauchen, um sich zu finden. Und dann ist ein Drittel der Saison schon vorbei und dann hast du viele Punkte liegen lassen und dann ist die Meisterschaft schon irgendwie abgehakt. Das kann alles passieren. Also ein großer Umbruch ist nie gewünscht von einem Verein. Aber wenn er dann nun ansteht, dann muss man ihn bestmöglich bewerkstelligen. Und ich bin mir sicher, so blöd das klingt, weil normalerweise würde man sagen, ist ja klar, dass ein Verein das so macht, aber ich glaube, Rolfes und sein Scouting-Team, die gucken nicht nur auf die Qualität eines jeden Spielers, sondern eben auch, dass es, dass der eine zum anderen passt, dass man relativ schnell eine homogene Mannschaft auf dem Feld hat, die dann eben auch Punkte holt. Also ich glaube, da ist Leverkusen vielleicht dem einen oder anderen Verein so ein bisschen was voraus und deswegen könnte ich mir einen Umbruch vorstellen, dass der auch funktioniert, aber der ist immer risikobehaftet.
Völlig, und führt ja eventuell klar. Auch zu Unruhe. Glaubst du denn da, weil die Ansprüche ja gestiegen sind, dass man in Leverkusen dann auch, wenn es nicht sofort dann so läuft oder der Umbruch vielleicht nicht so ganz hundertprozentig funktioniert, dass man da dann auch eine gewisse Ruhe weiterhin an den Tag legt oder durch die gewachsenen Ansprüche, Jonathan Tah, der ist ja dann weg, aber der hat es ja jetzt auch formuliert, also ich kann einen Platz 2 nicht annähernd als gut bezeichnen. Das ist ja doch schon eine ganz neue, sind ja neue Töne aus Leverkusen dann auch, dass man das auch vielleicht bei Fernando Caro sich bis dahin oder bis zu ihm das rumspricht und er auch ruhig bleibt, weil er ja doch jetzt auch schon zeigt, dass so ein bisschen Feuer da unterm Dach ist.
Ja, klar. Also Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und der Fußballer sowieso. Und wenn es gut läuft, dann gewöhnt man sich ganz schnell daran und vergisst gerne mal, dass das die letzten 10, 15, 20 Jahre vielleicht auch anders lief. Jetzt ist man eben Meister und ist eben amtierender Pokalsieger. Beides nicht mehr lange, aber ist man jetzt noch und man möchte es auch gerne in Zukunft wieder sein. Und das ist der neue Anspruch. Und ich finde das auch gut. Also dieses große Anspruchsdenken ist ja etwas, was Leverkusen erst dahin geführt hat zum Double. Das darf man immer nicht vergessen. Als Fernando Caro 2018 zum Verein kam, der hat gesagt, ich will mit diesem Verein Titel gewinnen. Und das waren damals schon ganz neue Töne. Das ist jetzt 7 Jahre her. Und der ein oder andere sagte, naja gut, aber also unser Anspruch war immer irgendwie auch jetzt Champions League. Und wenn wir uns da irgendwie qualifizieren, dann ist das immer per se schon mal eine gute Saison und so weiter und so fort. Also man war recht bequem, hat sich da oben eingenistet. unter den Top-Clubs Deutschland, aber so diese Spitze, die mal zu erreichen, ich glaube, da ist man so ein bisschen von ab, weil man irgendwie gefühlt hat, da reicht es immer irgendwie auch nicht. Und dann kam Caro und sagte, das interessiert mich aber eigentlich nicht, was da in der Vergangenheit passiert ist. Ich will jetzt Titel gewinnen mit dem Verein. Und 7 Jahre später, sukzessive, sowas passiert ja nicht von jetzt auf gleich, hat man Titel gewonnen. Und zwar 3 Stück, den Ligapokal habe ich ja fast vergessen gegen Stuttgart, das Ding. Auch hochdramatisches Spiel. Also vorher hat man 2 Titel geholt, 88 den UEFA Cup und 93 den DFB-Pokal und plötzlich innerhalb von 24 Monaten 3 Stück oder innerhalb von 13 Monaten sogar. Also, ne, und das ist aber das Ergebnis jahrelanger zielstrebiger Arbeit an die Spitze. Und man kann jetzt auch im Sommer hergehen und sagen, okay, der Umbruch ist da und deswegen vielleicht mal kurz einen Ticken weg von dieser maximalen Erwartungshaltung, weil das muss ich immer erstmal finden. Aber grundsätzlich sind wir weiterhin Verein, der Titel gewinnen möchte, weil wir haben bewiesen, dass es funktioniert und wir haben es uns auch selbst bewiesen. Und warum sollten wir jetzt von diesem Weg abrücken? Ich finde Anspruchsdenken immer gut und vor allem, wenn fleißig gearbeitet wird, um das eben auch zu untermauern und fleißig arbeiten, das machen sie schon auch in Leverkusen. Und Leverkusen ist ja auch, gerade wenn man mal so ein paar Kilometer weiter guckt, was zum Beispiel in Köln oder sonst wo passiert, ein Skandal reiht sich da in den nächsten. Jetzt gerade ist es relativ ruhig, weil sie den Aufstieg gesichert haben, mehr oder weniger, und auch sonst vieles gerade etwas positiver läuft. Aber ansonsten ist ja irgendwie jeden Tag ist da irgendwie Party. Hier steht was in der Bild, da steht was in der Express, hier ist irgendwie eine Eskalation, da hat der Geist Bock Schnupfen und so weiter und so fort. Und Leverkusen kann da im Schatten dieses etwas bunteren, großen Chaos-Clubs, der es auch mal eine lange Zeit war, dann schon auch sehr entspannt arbeiten. Und dieses entspannte Arbeiten, dieses eskalationsfreie Arbeiten, das steht dem Club gut zu Gesicht und das ist eben auch ein Fundament für den Erfolg, den es jetzt gab und der sicherlich auch, doch traue ich ganz klar bei Leverkusen.
Auch ohne Florian Wirtz. Und kannst du den Ärger von Fernando Caro denn über das öffentliche Buhlen der Bayern, die ja so ein bisschen rufen, ein Wirtz, mein Königreich für ein Wirtz, die wollen ja dann tatsächlich all in gehen, wie es zumindest so klingt, verstehen, dass er da sauer ist über das öffentliche Buhlen, zumindest von Hoeneß und Rummenigge, die ja eigentlich nicht in der Verantwortung stehen, aber wir wissen ja alle, wer bei Bayern die Hosen anhat.
Ja, genau. Die Jungs vom Tegernsee. Ich kann schon verstehen, dass es irgendwann mal auch reicht. Also das ist ja schon seit Monaten die permanente Leier, wir wollen Wirtz. Habe ich auch übrigens meine ganz eigene Meinung zu. Und dass dann irgendwann Fernando Caro sagt, jetzt ist er mal gut, das gehört sich jetzt in der Vehemenz und zu dem Zeitpunkt nicht. Es ist alles gesagt und dass man interessiert ist am besten Fußballer Deutschlands auf der Position, ist völlig legitim, aber dann ist er jetzt auch mal gut. Kann ich verstehen, dass er da so ein bisschen Unmut äußert. Aber vielleicht nochmal zu den Bayern, das ist ja auch ganz interessant. Also die sind ja offensichtlich bereit, extrem viel Geld, 140 Millionen oder was da gerade gehandelt wird, in die Hand zu nehmen, um Florian Wirtz zu bekommen. Für das Geld, wenn ich die Bayern wäre, ich würde mir dafür lieber 2 gestandene Innenverteidiger holen. Ja. Ist besser investiert, weil ich also eine Meisterschaft in allen Ehren, aber zumindest die Champions League, die haben sie jetzt nicht vergeigt, weil sie den Wirtz nicht hatten, sondern weil die Abwehr hier und da immer noch mal so ein bisschen wackelig ist. Ne? 2 Standard-Gegentore führen zum Champions League aus und sowas. Das hätte es früher nicht gegeben. Also insofern, ja, aber ich bin kein Bayern-Berater. Das
aber wenn du dann Wirtz immer 2 Tore mehr schießt als oder 1 Tor mehr schießt als der Gegner, reicht's auch. Also von daher Spektakel. Das scheint ja bei den Bayern unbedingt gewollt zu sein. müssen wir mal gucken. Absolut. Bayer ist heute das Thema gewesen, nicht Bayern. Also du gehst von einer weiterhin positiven Zukunft unter Bayerkreuz aus. Ja, dann absolut. Drücken wir mal dir als Fan natürlich ganz neutral die Daumen, freuen uns auf weiteren Konkurrenzkampf in der Bundesliga zwischen Bayern und Bayer. Und vielleicht gehen die Dortmunder ja dann auch nochmal rein, dass wir da so richtig schönen Konkurrenzkampf dann haben und dass Bayer Leverkusen nicht wie Stuttgart oder Wolfsburg dann tatsächlich zum One-Hit-Wonder wird. Das wird für den deutschen Fußball auch international gesehen sicherlich nicht gut. Ich sage, gut gebrüllt, Brian the Lion, Cedric Pick, vielen Dank für deinen Besuch hier im FIFA-Pitch-Podcast.
Malte, danke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.